Ich bete mit uns. Herr, nun öffne unsere Augen, damit wir dein Wort sehen, und unsere Ohren, damit wir dein Wort verstehen. Amen. Eines Nachts bricht in einem Haus ein Brand aus. Während die Flammen hoch auflodern, stürzen Eltern und Kinder aus dem Haus, um sich in Sicherheit zu bringen. Entsetzt sehen sie, wie das Feuer ihr gesamtes Haus vernichtet. Plötzlich bemerken sie, dass das jüngste Kind fehlt, ein 5-jähriger Junge, der sich fürchtete und sich im Haus versteckte. Man schaut einander an. Es gibt keine Möglichkeit, zurück in das brennende Haus zu gelangen. Da öffnet sich ein Fenster, der Junge ruft um Hilfe. Sein Vater, der unten steht, sieht es und ruft ihm zu: Spring! Aber der Junge sieht nur Rauch und Flammen. Er hört aber die Stimme des Vaters und schreit: Papa, ich sehe dich nicht. Der Vater ruft ihm zu: Aber ich sehe dich und liebe dich, und das genügt. Spring. Der Junge springt und findet sich heil in den Armen seines Vaters wieder, der ihn aufgefangen hat. Heute geht es in der Predigt um eine grundlegende Tatsache, die wir alle kennen, aber es ist auch gut, das scheinbar Bekannte immer wieder mal neu zu sagen. Es geht um die Liebe Gottes. Da hat ja auch Nora schon so ein bisschen vorbereitet, und auch die Lieder handelten davon. Ich sehe dich und liebe dich, ruft der Vater, das genügt. Um diese besondere Liebe geht es also heute, dass Gott uns wahrnimmt und das genügt. Es geht um die erlösende Erfahrung: Endlich liebt mich jemand mit allen meinen hellen und dunklen Seiten. In meinem Leben gab es eine Zeit als Christ, wo ich fast alles in Frage gestellt habe, auch das, was ich seit Kindheit dauernd gehört hatte: Gott ist Liebe. Aber was bedeutet das? Und kann das wirklich stimmen? Wie kann Gott Liebe sein und zusehen, wie seine Welt und die Menschheit sich selbst zerstört? Wenn irgendwo etwas Schreckliches passiert, gibt es bestimmt Leute, die sagen: Wenn es einen Gott der Liebe gibt, wo war er, als das geschah? Aber mir fällt auch auf, wenn etwas Gutes geschieht und sich die Dinge zum Besseren entwickeln, sagt niemand: Danke Gott, dass du das gemacht hast. Alles Schreckliche schieben wir gerne Gott in die Schuhe, aber das Gute nehmen wir dann irgendwie als selbstverständlich hin. Jedenfalls, ich glaube, dass Gott uns immer noch liebt, auch wenn unser Lebenshaus scheinbar abbrennt, auch wenn wir ihn nicht sehen, ist er da und wartet, dass wir in seine ausgebreiteten Arme springen. Es gibt zu dieser Aussage, Gott ist Liebe, natürlich sehr viele Bibelstellen, und auch der Wochenspruch spricht ja davon. Ich will mich auf eine beschränken, denn da steht alles Nötige drin. Und diese Bibelstelle können die meisten sogar auswendig. Sie steht in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und ich möchte das in 3 Schritten erläutern, was das mit uns zu tun hat. Erstens: Dass Gott dich liebt, ist die Grundlage von allem. Zweitens: Jesus hat Gottes Liebe ein für alle Mal bestätigt und dich dadurch erlöst. Drittens: Es gibt 4 Zeichen im Alltag, um Gottes Liebe zu erleben. Erstens: Dass Gott dich liebt, ist die Grundlage von allem. Wer das sagen kann und glauben kann: Gott liebt mich jetzt so, wie ich bin, mit allen hellen und dunklen Seiten, also nicht nur, wenn ich mal nett und brav bin, sondern auch, wenn ich böse bin. Wer das sagen kann, dass Gott mich liebt, der ist ein Erlöster oder eine Erlöste. Warum? Denn du hast die erlösende Erfahrung gemacht: Ich werde geliebt von dem, der alles in Händen hält. Es gibt wenigstens eine Person im ganzen Universum, die dich vorbehaltlos liebt. Auch wenn du gerade den größten Mist machst und dich im Zimmer versteckst, obwohl das Haus in Brand steht. Was Dümmeres kann man eigentlich nicht machen. Gott ruft dir zu, spring, es genügt, dass ich dich sehe und liebe, dann bist du gerettet. Warum ist denn das so wichtig, dass jemand mich vorbehaltlos liebt? Die Liebe Gottes ist wie der Boden einer Pflanze, wie die Grundlage zum Wachsen. Du kannst einer Tomatenpflanze die schönsten Nährstoffe geben, genügend Wasser, Licht, Wärme, aber ohne dass sie mit dem Topf in der Erde steht, ist alles umsonst. Sie geht ein. Die Liebe ist die Grundlage von allem. Wenn die fehlt, fehlt alles. Du kannst den besten Architekten haben, das beste Baumaterial, die perfekte Baufirma, die besten Handwerker, ein wunderschönes Grundstück und das nötige Geld zum Bauen, aber wenn kein solides Fundament da ist, ist alles umsonst. Dass Gott dich liebt, ist die Grundlage von allem. Viel Leid in dieser Welt kommt daher, dass Kinder von ihren Eltern nicht vorbehaltlos geliebt worden sind. Die Psychologie nennt das Urvertrauen. Wenn einem Kind das entzogen wurde, weil niemand es geliebt hat, dann wird es Zeit seines Lebens unter diesem Verlust leiden. Und es ist sehr mühselig, das aufzuholen, wenn überhaupt. Aber einiges kann nachgeholt werden, wenn wir dieser starken Liebe Gottes begegnen. Dann kann manches heilen und erlöst werden. Also von dieser quälenden Frage, werde ich geliebt, können wir tatsächlich erlöst werden. Und wer dieser Liebe Gottes begegnet, der ist ein Erlöster, eine Erlöste. Alles andere ist zweitrangig. Mein Lebensstil, ob ich alles richtig mache, mein Beruf, mein Versagen, meine Erfolge, ob ich gesündigt habe oder nicht, ob ich alles richtig mache, das alles ist zweitrangig. Wenn geklärt ist, dass du von Gott geliebt bist, dann ist dein Lebensfundament gelegt. Auch wenn du im Augenblick gar keine überschwänglichen Gefühle für Gott hast, aber wenn du weißt, ich bin von Gott geliebt, bist du erlöst. Denn das kann nur jemand sagen, der vom Heiligen Geist geführt ist. Dass Gott dich liebt, ist die Grundlage von allem. Zweitens, Jesus hat Gottes Liebe ein für alle Mal bestätigt und dich dadurch erlöst. Woher wissen wir eigentlich, dass Gott uns liebt, so vorbehaltlos? Das kann ja eigentlich auch eine leere Phrase sein. Ein religiöses Luftschloss. Man kann ja viel sagen, wenn der Tag lang ist. Woher wissen wir denn, dass Gott uns liebt? Kann das nicht einfach ein schöner, frommer Wunsch sein? Nun, zunächst einmal haben wir die Bibel, Gottes Wort, wo dieser Satz mehrmals drinsteht. Es ist der rote Faden, der sich eigentlich durch die ganze Bibel durchzieht. Und das fängt gleich am Anfang an. Gott, die Quelle des Lebens und der Liebe, erschuf eine Welt, in der es Menschen gibt, die er lieben kann. Dieses gesamte Universum ist ein Ausdruck eines liebevollen Schöpfers. Diese Welt war aber nie ein Schlaraffenland, denn ein Leben mit einer Rundumversorgung tut niemand gut. Wir würden vor Langeweile umkommen. In dieser Welt zu leben ist hart, gefährlich und schön und herausfordert und lässt uns reifen. In der Bibel lesen wir, dass Gott unermüdliche Versuche unternommen hat, seine Liebe zu beweisen. Er wählte ein Sklavenvolk aus und begleitete aus dem Weg in eine neue Heimat. Er gab ihnen 10 Richtlinien mit, wie Leben gelingen kann und brachte sie in ihr Land. Als sie sich von ihm abwandten, schickte er Propheten, sie zurückzurufen, vergeblich. Die innere Kraft dieses Volkes ließ nach, als Gott nicht mehr ihr Mittelpunkt war und die mächtigen Nachbarn Assyrien und Babylon besiegten sie und schleppten sie ins Exil. Wieder bemühte sich Gott um die Liebe zu seinem Volk mit wenig Erfolg. Schließlich wurden sie befreit und gingen in ihre Heimat zurück. Aber statt Liebe regierte nun das Gesetz und Gott wurde in ihren Augen zu einem Gesetzesgott. Schließlich hielt es Gott nicht mehr aus und ließ ankündigen, dass er selbst in einem Menschen kommen will, um alles Menschliche selbst zu erleben und seinem Volk nahe zu sein. Jesus wurde geboren. In ihm war Gott so gegenwärtig, dass man ihn den Sohn Gottes nannte. Man nannte ihn das Bild des unsichtbaren Gottes. Und was machte Jesus? Unermüdlich erzählte er von Gott, dem liebevollen Vater, der geduldig auf seinen missratenen Sohn wartet, der Barmherzigkeit mehr liebt als Opfer. Und Jesus kümmerte sich besonders um die Menschen, die am Rande lebten und von niemand geliebt wurden. Ein Zeichen, wie ernst es Gott mit seiner Liebe hat. Aber kaum jemand erkannte Gott in diesem Wanderrabbi. Die Mächtigen wollten ihn loswerden, verurteilten ihn und hängten ihn ans Kreuz. Und jetzt spitzte sich alles zu. Statt dass Jesus am Kreuz seine Mörder verfluchte, sagte er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesu Tod und Auferstehung war der stärkste Beweis der Liebe Gottes, denn selbst am Kreuz siegte die Liebe zu den Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahin gab. Jesus hat Gottes Liebe ein für alle Mal bestätigt und dich dadurch erlöst. Die Jünger haben es nicht gleich verstanden. Sie haben am Anfang den Tod Jesu als das letztgültige Opfer gesehen, um Gottes Zorn zu stillen. Das ist für Menschen, die im Opferkult zu Hause sind, bis heute eine hilfreiche Erklärung. Im Neuen Testament finden wir viele Erklärungen, warum Jesus für uns gestorben ist. Eine Erklärung war diese Opfererklärung. Der Zorn Gottes musste gestillt werden. Aber es ist nicht alles. Eine andere Erklärung ist die Stellvertretung. Jesus hat an unserer Stelle die Gottesferne ausgehalten, am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dadurch den Weg zu Gott freigemacht. Natürlich hat Gott ihn nie verlassen, aber Jesus musste dieses Gefühl erleben. In Johannes 3,16 finden wir eine weitere Erklärung. Jesus war der größte göttliche Einsatz, um es allen klarzumachen: Ich liebe euch, auch wenn ihr meinen Sohn, in dem ich gegenwärtig bin, tötet. Meine Liebe ist unkaputtbar. Golgatha ist aus Liebe geschehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und nur für Leute, die das nicht begreifen konnten, gab es die Vorstellung eines zornigen Gottes, der ein Opfer brauchte. Manchen Menschen hilft diese Vorstellung bis heute, um sich Gottes Liebe erklären zu können. Und das ist okay, aber der wirkliche Grund ist ein anderer. Jesus hat Gottes Liebe ein für alle Mal bestätigt und dich dadurch erlöst. Über 1000 Jahre herrschte im christlichen Europa diese Opfervorstellung zur Erklärung von Golgatha. Gott war zornig über die Sünde, aber das freiwillige Opfer des unschuldigen Gottessohnes hat seinen Zorn gestillt. Erst im 12. Jahrhundert entdeckte ein Theologe in Paris die ursprüngliche Deutung wieder. Er hieß Pierre Abelard. Und er schrieb eine lange Abhandlung über den Sinn des Todes Jesu und sagte: Gott merkte, dass Worte nicht mehr ausreichten. Deshalb wurde er selbst Mensch in Jesus. Sein Tod und seine Liebe zu seinen Mördern sollte es allen zeigen, dass Gottes Liebe ernst gemeint war. Denn es gibt keine größere Liebe als die, dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. Und die Auferstehung bestätigte das. Jesus hat Gottes Liebe ein für alle Mal bestätigt. Deutlicher und eindrücklicher konnte Gott seine Liebe zu uns nicht mehr beweisen. Merkwürdigerweise hat aber die Erklärung von Pierre Abelard im Mittelalter kein Echo gefunden. Seine Erklärung hat sich nicht durchgesetzt. Die meisten Menschen wollten lieber an einen Gott glauben, dessen Zorn durch ein blutiges Opfer gestillt wurde. Aber wie auch immer man den Tod Jesu erklärt, eines ist sicher: Gott liebt uns mit ganzer Leidenschaft und Jesus hat es bestätigt auf eine sehr harte und eindeutige Art. Und seitdem gibt es einen Erlöser und Erlöste, nämlich alle Menschen, die darauf vertrauen, dass Gott sie mit Haut und Haaren liebt, die erlöst sind von dieser Ungewissheit, ob es jemand gibt, der mich so annimmt, wie ich nun mal bin. Ja, es gibt ihn, Gott selbst. Und so kommen wir zum dritten Punkt der Predigt. Was machen wir damit? Unser Bibeltext schließt, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Man kann diese Liebe zurückweisen und dadurch für sie verloren gehen. Aber ewiges Leben gibt es schon jetzt, wenn wir Gottes Liebe annehmen. Und damit uns das gelingt, hat Jesus uns vier Zeichen seiner Liebe hinterlassen, die Liebe Gottes im Alltag verankern sollen. Drittens, es gibt vier Zeichen im Alltag, um Gottes Liebe zu erleben. Diese vier Zeichen heißen Abendmahl, Taufe, Gebet und Gemeinschaft. Jesus wusste, dass es uns schwerfällt, auf Gottes Liebe zu vertrauen, sie anzunehmen und zu sagen, ich glaube, dass Gott mich so liebt, wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten, mit allen hellen und dunklen Seiten. Ich glaube, dass ich erlöst bin von dieser Ungewissheit, ob mich jemand liebt. Ich glaube, dass Gott mir die schlimmsten Sünden vergibt, auch wenn ich mir selbst sie nicht vergebe. Damit das in unserem Inneren Wurzeln schlagen kann, gibt es diese vier Zeichen. Sie sind wie Zeltpflöcke, die Gott festmacht, damit unser Lebenszelt hält. Erstes Zeichen, Abendmahl. Wir sollen beim Abendmahl schmecken und sehen, dass es Gott etwas gekostet hat, um seine Liebe begreiflich zu machen. Jedes Mal, wenn wir Brot essen, aus dem Kelch trinken, sollen wir dabei denken, so wie Brot und der Traubensaft in uns hineingehen und ein Teil von uns werden, so soll Gottes Liebe in uns hineingehen und ein Teil von uns werden. Und Jesus hat es durch sein Opfer bestätigt. Zweitens, die Taufe. Wenn ich Ja zu Jesus sage und untergetaucht werde, dann soll ich am ganzen Körper spüren, dass Gottes Liebe mich einhüllt wie das Wasser. Drittes Zeichen, Gebet. Und wenn du betest, sagt Jesus, dann zieh dich in ein Zimmer zurück und mach die Tür zu und rede zu deinem Vater im Verborgenen. Ja, was soll man denn da reden? Zumindest das eine, ich danke dir, Vater, dass du mich liebst und von der Ungewissheit erlöst hast, dass ich geliebt werde. Ich danke dir, dass du mir alles vergibst, was ich jemals falsch gemacht habe. Und wenn du das jeden Tag wiederholst, dann wird die Wahrheit der Erlösung und dein Inneres gelangen wie Brot und Saft. Und das vierte Zeichen, Gemeinschaft. Manchmal können wir uns das nicht selbst sagen, dass wir Erlöste sind. Wir brauchen eine Schwester oder einen Bruder, die mit uns beten und zu uns sagen, du bist erlöst, Gott liebt dich, Gott hat dir vergeben, das Heil ist dir gewiss. In Westafrika, wo wir ein paar Jahre gewohnt haben und gearbeitet haben, gibt es eine Realschule, auf der an der Wand eines Schulgebäudes folgender Satz auf Englisch steht. Ich übersetze ihn. Lesen ist eine Sache. Verstehen, was du liest, ist schon besser. Aber handeln, nachdem du das Gelesene verstanden hast, darauf kommt es letzten Endes an. Was nützt es, wenn ich weiß, dass Gott mich liebt, wenn ich dieses Wissen nicht in meinem Leben ankommen lasse? Jesus bittet uns im Vaterunser zu sagen, dein Reich komme. Und damit ist gemeint, dein Reich der Liebe, die Wahrheit der Erlösung, komme bei uns endlich an. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Mach beim nächsten Abendmahl dir es bewusst, dass Gottes Liebe bis in dein Inneres vordringen will, um dir zu bestätigen, dass er dich liebt. Oder bitte jemand aus der Gemeinde mit dir Abendmahl zu feiern, wenn du es nicht aushalten kannst und nicht warten kannst bis zum nächsten Mal. Er oder sie wird es gerne tun. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann erlebe dieses starke Zeichen, dass Gottes Liebe dich von allen Seiten umgibt, wie das Wasser. Geh in die Stille und bete immer wieder, ich danke dir, Gott, dass du mich liebst, so wie ich bin. So lange, bis du es wirklich weißt und es bei dir angekommen ist. Und wenn das alles nichts nützt, dann suche dir jemand, der dir das zusagt und erlebe die Gemeinschaft des Leibes Christi. Wer das sagen und glauben kann, dass Gott ihn oder sie liebt, der ist ein Wiedergeborener, ein Bekehrter, ein Glaubender, ein Erlöster, jemand, der sich seines Heils gewiss ist. Es ist ein wenig so wie mit dem Jungen, der am Fenster steht und seinen Vater nicht sehen kann. Im Hintergrund die Flammen der Ungewissheit und des Zweifels. Ich sehe dich nicht, ruft der Sohn. Es genügt, dass ich dich sehe und dich liebe, sagt Gott, der Vater, zu uns. Spring. Amen.